Und dann jetzt eine kurze, knackige, flotte, schnelle Folge.
Ja?
Achso, so schnell, dass du noch nicht mal was sagst.
Achso, nee, ich dachte...
Oh, das wird auch noch eine gute Folge dann.
Ich dachte, du sagst jetzt das schnelle, knackige, gute Folge hausgemacht. Also ich dachte, da
okay,
kommt noch was
danach. Eine schnelle, knackige, kurze Folge hausgemacht.
Genau.
Dafür, dass wir es schnell und knackig und kurz machen, ist das ein ziemlich langes Vorgeplänkel.
Ja.
Hausgemacht.
Hallo, herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis.
Guten Abend.
Das sind wir wieder. Wir waren nie weg.
Wir werden halt niemals weg sein. Niemals. Außer in 100 Jahren.
Und selbst, die Zeit hat gar nichts gegen mich.
Und selbst dann vergisst das Internet ja nie.
Genau.
Also, vielleicht kommt ja tatsächlich irgendwann der Punkt so, wer weiß, vielleicht spielt das Schicksal uns einen miesen Streich und wir sehen das Licht am Ende des Tunnels und es kommt ein Dämon uns entgegen.
Okay.
Und dann fangen an die Leute so zu hören, hey, zwei von den Jungs hatten einen eigenen Podcast. Wir sollten einmal in Ehren an die Jungs nicht eine Schweigeminute einführen, sondern einfach mal den Podcast hören.
Vielleicht werden die auch einfach unsere Gehirne auf Computer übertragen und dann können wir den Podcast für immer und ewig weiterführen.
Für immer und ewig?
Für immer und ewig.
Für immer und ewig.
Hallo und herzlich willkommen zu Hausgemacht. Das ist, warum redet man so mit einer Computerstimme, wenn Computer eigentlich schon ziemlich menschlich reden können inzwischen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, also er könnte es, aber das Problem der Sprache ist ja mehr, dass die Betonung, je nachdem, wie man einen Satz halt sagen möchte, immer anders ist. Und deswegen kann man nicht einfach nur eine menschliche Stimme nehmen und dein Wort dafür einsprechen, wie man das Wort ausspricht.
Ja, aber hast du schon mal die neuesten Fortschritte von Google in so Videos gesehen? Auf so Präsentationen?
Nein.
Es gab, also der Google Assistant wird ja immer weiterentwickelt. Und es gab, glaube ich, vor einem Jahr oder so schon mal so Videos, dass man halt demnächst auch den Google Assistant irgendwann nutzen kann, damit der Reservierung für einen macht. Okay. Bei einem chinesischen Restaurant, weil, also die Beispiele waren bei einem chinesischen Restaurant und bei einem Friseur. Mhm. Dass sie quasi
Gleiche.
Der Google Assistant dann bei denen anruft und dann halt wirklich die Reservierung macht für, ja, ich rufe gerade mal für meinen Klienten oder sowas an. Und das Level, mit dem die Computerstimme da geredet hat, war schon ziemlich creepy gut, weil die halt auch so diese Sachen, die Menschen machen, dieses und und also alles, was das so ein bisschen natürlicher wirken lässt, auch an so zufälligen Stellen einfach eingebaut hat und dann wirklich nicht erkannt hat.
Und gibt es da ein bestimmtes Grund, warum die ausgerechnet ein chinesisches Restaurant als Beispiel genommen haben?
Ich weiß nicht, ob sie das nur mit dem getestet haben, aber der Grund dafür war tatsächlich, dass diese Frau am Telefon so einen unglaublich starken chinesischen Akzent hatte und ich als Fremdsprachler das nicht komplett verstanden habe, was die gesagt hat, aber die Google-Software halt schon. Also die hat genau verstanden, was die von der wollte, obwohl die halt schwer zu verstehen war. Und das haben die halt genutzt, um zu zeigen, dass die Spracherkennung von denen auch besser geworden ist. Fliegen mit einer Klappe quasi.
Vielleicht haben die deshalb so viele chinesische Ingenieure und Computertechniker mit rübergenommen.
Möglich.
Um deren Stimmen zu erfassen auch. So von wegen so, ja, ich hab halt einen Doktortitel in IT und nebenbei habe ich auch noch Ingenieurwissenschaften studiert. Ja, wir brauchen sie eigentlich nur als Synchronsprecher. Einfach so. Lesen Sie einfach die Sätze hier vor.
Wirklich. Ich wollte noch irgendwas sagen und hab's vergessen. Dann kann es nicht so wichtig gewesen sein.
Ich habe auch das Gefühl, wenn man so zurückblickt, war ja eigentlich immer so, was Computerunterhaltung angeht, also Unterhaltung im wortwörtlichen Sinne, war ja eigentlich Siri immer sehr weit voraus. Ne? Und dann hieß es ja, Google hat jetzt auch einen Sprachassistenten rausgebracht, aber der ist scheiße. Und inzwischen habe ich das Gefühl, dass Siri auch nicht mehr so gut ist. Also
ich hab's noch nie benutzt.
Zumindest habe ich halt auch öfter mal schon gelesen, so von wegen so, ja, dass der Google-Assistent besser sein soll.
Okay.
Aber ich kann es halt auch nicht beweisen. Ich habe es halt nur gelesen und gehört.
Ich kann es nicht beurteilen, ich habe Siri auch nie benutzt.
Ich sehe auch sehr wenige Menschen oder ich kenne sehr wenige Menschen in meinem Umfeld, die tatsächlich auf so einen Assistenten regelmäßig zugreifen.
Ich kenne einen Kumpel, der auf den Amazon-Assistenten relativ oft zugreift.
Ja.
Inklusive Dingen wie, ich steuere meine Musik oder wie spät es ist. Ich benutze es selber oft im Auto, wenn ich Navigationssystem quasi starte.
Genau, also das ist auch so das einzige, die einzige Situation, wo ich das benutze, ist, dass der mir dann sagen soll, also dass er mich dann irgendwo hin navigieren soll. Und was ich halt zu Hause gemacht habe, ist, dass ich ja auch jetzt so Steckdosen habe, so Smart-Steckdosen, wo ich dann halt so einfach Lampen eingeschlossen habe, um die dann quasi aus, egal von wo, immer auszuschalten.
Ich finde, das ist auch mehr so ein psychologisches Ding. Also, dass das komisch ist, es funktioniert ja wirklich gut, ja. Und die sind auch immer besser und auch, also die Straßen und sowas erkennt ihr eigentlich immer, wenn ich das sage. Mhm. Und auch die Befehle, die du mal benutzt hast, um dein Licht an- und auszumachen mit den Steckdosen, das funktioniert ja alles. Es ist irgendwie nur die, keine Ahnung, so ein bisschen die Hemmung, so, warum sollte ich jetzt meinem Handy sagen, dass er mir das Licht anmachen soll, wenn ich einfach eine Taste auf meinem Smartphone drücken kann.
Vor allem, bisher eigentlich immer, wenn ich das zeigen wollte, hat's halt einfach nicht reagiert. Ich glaube, das war bei dir so die ersten beiden Male, wo ich das gesagt habe und eigentlich auch relativ deutlich und klar, hat's halt nicht gecheckt. Und dann habe ich aber auch so Situationen, wo ich mich einfach nur mit Menschen unterhalte und dann reagiert es auch einfach. Was auch jetzt gerade sein könnte, weshalb ich mein Handy mal kurz einmal auf lautlos stelle. Okay. Also jetzt, also sie hört zwar immer noch zu, aber
die hören immer zu.
Zumindest kann ich jetzt halt, hören wir sie nicht. Hören ihr nicht zu.
Das ist ja manchmal auch wichtiger.
Hat das auch, glaubst du, das hat einen psychologischen Faktor, dass in der Regel für sowas dann auch Frauenstimmen benutzt werden?
Möglich. Ich meine, man kann es aber auch umstellen.
Ist gut möglich, aber ich hätte auch zum Beispiel keinen Bock, dass mir dann ein Mann antwortet. Wobei ich glaube, das hat tatsächlich einfach was.
Ja, es ist psychologisches. Es war aber auch von Anfang an so, also auch die ersten Navigationssysteme, muss ich gerade überlegen,
immer eine Frauenstimme,
die ich gehandhabt, also zumindest standardmäßig war es immer eine Frauenstimme, ne? Also das auch diese TomTom-Geräte früher, die mein Vater im Auto hatte, die hatten auch eine männliche Sprache.
Aber keiner wollte die benutzen.
Aber standardmäßig war immer die Frauenstimme eingestellt. Mhm.
Ich glaube auch einfach, weil das vielleicht eine angenehmere Stimmfrequenz ist.
Ich denke auch. Ich denke, würdest du lieber eine Frauenstimme hören oder uns beide?
Also ich kann mir vorstellen, dass man mich auch auf jeden Fall hören möchte, wenn ich ein Navigationsgerät.
Kann man eigentlich eigene Sprachen hinzufügen für die Juristen?
Das wäre schon witzig, wenn wir für uns
den hausgemacht
Navigationsstimmen-Aggregator benutzen. Ja. Und dann im Endeffekt sollen wir eine Navigation vorgeben und wir reden über alles außer die eigentliche Strecke, wie man fahren soll.
Die ganze Zeit so durchreden.
Einfach. Also von wegen, weißt du wo lang? Nee, ich auch nicht. Das erinnert mich das eine Mal, als wir uns verfahren haben. Das wäre eigentlich witzig. Das kann man eigentlich mal überlegen.
Ich habe eine eigene App daraus, die auch randommäßig einfach die falsch links oder rechts angibt. Und dann fährst du rechts und dann kommt einer von unseren beiden Stimmen, wir hätten hier links gemusst. Ah, fuck it.
Wäre eigentlich ganz witzig für jemanden, der eine Rechts-Links-Schwäche hat. Und dann einfach so, wir müssen hier rechts, das ist links, du Otto. Ja. Um Leute auch explizit darauf aufmerksam zu machen, was rechts und was links ist.
Wir müssen hier rechts, das ist da, wo der Beifahrer sitzt. Okay.
Ja, zum Beispiel, weiß man ja nicht.
Vielleicht tun wir noch einen Dienst an der Gesellschaft damit.
Was ich halt auch richtig komisch finde, ist, dass ich heute noch mal ein Navigationsgerät in der Hand hatte. Und ich will mich jetzt nicht jünger machen, als ich es eigentlich bin, aber ich bin irgendwie so in einer Generation, die Navigationsgeräte an sich irgendwie übersprungen hat. Weil groß geworden bin ich mit Navigationsgeräten, meine Eltern hatten auch eins, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich ein Auto hatte und selbst Auto fahren konnte, habe ich einfach schon mich auf Google Maps verlassen.
Geht mir genauso. Ich habe auch nie, also ein Navigationssystem selber benutzt, immer ein Handy.
Oder wenn, dann halt von jemandem geliehen, der meistens in dem Alter von meinem Vater war oder mein Vater war.
Ja, aber ich wüsste, also nee, habe ich nicht gemacht, weil ich nicht wüsste wozu. Ich habe immer, wie gesagt, ein Handy benutzt.
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte auch damals einfach kein gutes Internet oder so. Jedenfalls,
man kann auch, das wissen manche auch gar nicht, von daher sage ich jetzt mal, du kannst ja auch ein Navi benutzen übers Handy ohne Internet, ne?
Ja.
Auf mehrere Möglichkeiten. Entweder du lädst die Karte vorher offline runter oder du startest die Route noch mit Internet und dann machst es aus. Genau. Der Nachteil ist dann halt, du hast keine aktuellen Staumeldungen und sowas. Ja. Was ja auch ein Ding ist, was ich ultra praktisch finde an der an den Google Maps Navigationssystem.
Was halt auch richtig krass ist, wenn du bei Maps online halt eine Strecke guckst, kannst du auch angeben, zu welcher Uhrzeit du dann fahren willst, und die sagt dir dann die voraussichtliche Verkehrszeit, also die berücksichtigt dann auch entsprechend schon den Feierabendverkehr
und das so. Das geht jetzt auch seit 2 oder 3 Updates auch mit der Google Maps App tatsächlich.
Ja, das weiß ich halt nicht. Mir ist das halt nur aufgefallen, dass ich das halt online benutzt habe.
Online habe ich auch schon öfter.
Glaube ich auch schon mal. Dass es halt gut möglich ist. Was eigentlich auch komisch ist.
Was ich total praktisch finde, ist, um jetzt mal die Google Maps Funktion durchzuarbeiten, wenn du eine Route eingegeben hast und du lässt dich gerade navigieren, wenn du ja dann die Suchfunktion benutzt bei in Google Maps, wenn du dich navigieren lässt, sucht er dir ja entsprechende Dinge entlang der Route raus.
Richtig.
Und du kannst sie direkt über einen Klick einfach hinzufügen.
Genau.
Inklusive der Info, wie viel Umweg das für dich ist.
Ja.
Was ich auch ziemlich praktisch
finde. Das ist auch mega geil. Das habe ich auch, als wir nach Straßburg gefahren sind, öfter benutzt. Oder generell auch einfach, wenn man dann halt irgendwo noch auf eine Tankstelle fahren muss, bevor man irgendwie losfahren will, dann kann man entlang der Strecke eigentlich auch schon alle Raststätte und so weiter einplanen und einpacken.
Grundsätzlich, ja.
Und was halt auch mega geil ist, die, wenn du dann halt einen Zwischenstopp eingelegt hast, fragt die dich auch weiter und oder die erkennt auch automatisch, wenn du halt weiterfährst.
Was ich, ja, genau. Was ich auch krass finde, ist, wenn du dich irgendwo hin navigieren lässt und der dir schon sagt, wenn du da ankommst, ist der Laden eventuell noch geschlossen.
Ja.
Das ist auch nice.
Ja, das ist, keine Ahnung, also ist jetzt nicht unbedingt eine Funktion, die ich brauchen würde.
Nee, aber es hilft dann, wenn deine Freundin dir sagt, wir müssen jetzt losfahren, sonst kommen wir zu spät, und Google dir sagt, es ist eventuell noch nicht mal offen, wenn du da bist, und du einfach so mit einem süffisanten Grinsen nach rechts gucken kannst und einfach nur so sagen kannst.
So nämlich.
Genau. Google ist dein Freund.
Ja. Ist noch irgendwas, was mich begeistert?
Bei Google Maps jetzt?
Bei Google Maps. Ach ja, dass der halt auch echt schnell neue Strecken erkennt.
Das also, war auch so ein Ding, was ich gegenüber diesen TomTom-Navis, ich sage jetzt immer TomTom, aber du weißt, also allgemein Navis, ultra praktisch fand, weil es da einfach, du hast ja da gefühlt immer ein jährliches Update bekommen, dessen Ausspielen, ich habe das einmal für meinen Vater gemacht, ich fand es irgendwie, keine Ahnung, also normal, also wahrscheinlich war es damals einfach nur die CD einlegen und das Navi mit dem PC verbinden und aufspielen, wahrscheinlich ist es nicht schwer, aber im Rückblick so gefühlt war es so ein riesiger Umstand einfach, wohingegen du beim Google Maps gar nichts tun musst. Es ist einfach da.
Es ist halt auch voll oft so, dass dann auch existierende Strecken, wenn da gerade ein so Durchfahrtsverbot drin ist, das hatte ich halt, als wir uns in Düsseldorf treffen wollten, hat die mir auch automatisch gesagt, so von wegen so, ja, die Straße ist gesperrt, du findest dich aber jetzt im Moment auf der aktuell schnellsten Route. Das finde ich halt auch immer witzig, wenn ihr halt einfach so sagst, du befindest dich auf der schnellsten Route und denkst so, ach ja.
Fährt durch den Vorgarten.
Das ist glaube ich, auch so ein Männerding. Das Navi sagt dir eine Uhrzeit an, wenn du da bist, dass du das unterbieten musst.
Definitiv.
Also, wenn du es halt nicht unterbietest, du bist halt der Versager.
Das ist auch nichts Neues. Ich weiß noch, damals, bestimmt schon vor 10, 15 Jahren etwa, mein Gott, wie alt bin ich? Wahrscheinlich vielleicht schon vor 20, hatte ein Bekannter von mir, also der Freund von meinem Vater, hatte auch schon so ein Navi im Auto. Und der meinte damals schon, als er nach Österreich gefahren ist, dann, die sind irgendwie nachts losgefahren, die Frau hat am Beifahrersitz geschlafen und er hat halt die ganze Zeit Gas gegeben und meinte so, ja, ich sah dann so die Ankunftsminuten so langsam runtergehen. Also immer, man kann immer früher an und irgendwann ist seine Frau halt aufgehört und meinte, sie muss auf Klo und dann meinte er so, ah, das hat mich so genervt, da müsste ich halt an der Raststätte anhalten, dann ging sie auf Klo und du saß die Minuten und wieder so hochschnell und der so, nein, komm schon.
Ja,
ich glaube, das ist einfach dieses Competitive-Ding von so einem Mann.
Was auch ganz cool war, das war, ich weiß gar nicht, zu welchem Anlass das gemacht wurde, aber du konntest bei Google Maps mal einstellen, dass du dann statt einem Auto oder dem Pfeil so eine Mario Kart Figur dann da stehen hattest. Ich glaube, das war cool. zu irgendeiner Anniversary von Google.
Was ich relativ krass finde, ist halt tatsächlich, dass auch wenn du versuchst, Google zu unterbieten, dass die Genauigkeit von den Angaben schon ziemlich akkurat ist.
Ja.
Also es ist auch wirklich so im Minutenbereich nur verbessert. Es sei denn, du fährst wirklich lange Strecken wie jetzt nach Österreich oder so. Mhm. Aber wenn du jetzt so eine Strecke von 40 Minuten fährst, dann passt es halt wirklich so plus minus ein, zwei Minuten, die es auch wirklich genau ist, obwohl du dir denkst, nein, ich schaffe das eigentlich schneller.
Ja, ich glaube, die vergleicht auch eigentlich so deinen Fahrstil.
Wahrscheinlich, habe ich auch schon mal
überlegt. Nimmt die wahrscheinlich auch auf und dann vergleicht ihr das halt mit anderen Leuten, die so fahren wie du.
Ja, ich denke auch.
Und deswegen ist das eigentlich relativ genau. Was mich halt auch echt so provoziert, ist dann, wenn man halt dann eine Pause macht und dann einfach nur sich reinsetzt und sieht, das ist einfach wieder 10 Minuten mehr, als man eigentlich gebraucht hat. Wir sind jetzt am Freitag noch kurzerhand nach Bochum gefahren und da hatte nämlich noch eine Freundin Geburtstag. Und das Navi hat dann gesagt, dass wir um 56 da sind. Und wir haben halt, dann meinte ich so, ja, 56, aber du musst halt einkalkulieren, dass ich auf jeden Fall noch mindestens 5 Minuten vorher da bin. Und wir waren halt noch rechtzeitig da, um am Geburtstag selbst anzukommen. Und dann hat uns einfach Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil wir vorne an dem Empfang für den Biergarten quasi angehalten wurden, weil die Tische noch ein bisschen verschoben werden mussten.
Okay.
Damit da die 1,5 Meter eingehalten werden mussten. Und dann sind wir halt auch echt irgendwie so 12:02 dann an den Tisch gekommen, um hier noch dann nachträglich gratulieren zu können.
Das ist ärgerlich.
Aber wir sind ja die Menschen, die vertreten, die der Meinung sind und die Meinung vertreten, dass es erst der nächste Tag ist, wenn man geschlafen hat.
Richtig. Deswegen ist es auch so, dass wenn man 16 Uhr einen Nap hält und man um 17.30 Uhr aufwacht,
ja,
dass es morgen ist.
Oder wenn man halt einen Tag durchmacht, dann oder eine Nacht durchmacht, dann hat man ein längeres Wochenende.
Definitiv.
Weil dann ist der Montag auf einmal der Sonntag. Und so kann man halt die Arbeit austricksen. Also mein Chef konnte da auch nichts mehr gegen sagen.
Ich schlafe einfach auch manchmal so 48 Stunden lang nicht, damit ich erst mit was zur Arbeit muss.
Das hält den Geist jung.
Ja, oder macht ihn älter.
Naja, nee, weil du wirst ja dann auch entsprechend sparst du ja Tage, die du zu deinem nächsten Geburtstag hast.
Krass. Wahnsinn.
Ja.
Oder du stirbst früher, weil du irgendwann stirbst. Im hohen Alter. Aber eigentlich hast du so wenig geschlafen, dass du ja 46 bist.
Stimmt, dann,
obwohl die Leute,
dann
die am
bist
gleichen,
du einfach jünger.
Obwohl die Leute, die am gleichen Tag geboren sind wie du, genau, und normal geschlafen haben, schon 87 sind, ja, und du bist ja 46.
Ja.
Du bist halt einfach früh gestorben.
Und dann hast du so Menschen, die am 29. Februar sich hineiten und einfach nur allen Mittelfinger zeigen.
Er ist mit 13 verstorben. Oh Mann, er war so jung.
Er war so jung.
Er hatte einfach nur am 29. Februar Geburtstag. Er war so jung.
Ja. Also die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn du am 29. Februar Geburtstag hast, ne? Feierst du
das? Das fängt schon wieder an wie so eine Frage, die entweder total lapidar endet oder einfach eine richtige Diskussion auslösen wird für die nächsten 10 Minuten.
Naja, aber würdest du dann am 28. Februar feiern oder am 1. März?
Ah, okay, lapidar. Tatsächlich habe ich auch schon mal gefragt und gegoogelt. Mhm. Und es gibt tatsächlich beides. Also manche machen das am 28. Februar und manche machen es am 1. März. Und ich vermute, dass jeder, der in Deutschland geboren hat, ist, es erst am 1. März machen wird.
Warum?
Weil man ja sonst vorfeiern würde. Und das machen Deutsche nicht.
Ja, genauso wie man. Man könnte ja auch reinfeiern.
Dann vom 28. auf den 1. meinst du?
Genau.
Das wäre möglich, ja. Aber zumindest darf man dann einem nicht am 28. gratulieren.
Ja.
Ich sehe das total oft auf Listen, muss ich sagen. Wenn man auf Listen, was man in anderen Ländern nicht macht. Und dann so Auflistungen, so dieses Top-Ding, was man in anderen Ländern nicht macht. Und bei Deutschland habe ich einfach schon so oft gesehen, dass da steht, jemanden vorm Geburtstag gratulieren. Ich weiß nicht, warum das so ein großes Ding ist. Ich verstehe es auch. Als Deutscher würde ich es auch nicht machen. Aber ich verstehe nicht, dass das in anderen Ländern so hochgepusht wird, dass wir das nicht machen, weil ich finde das so normal, dass man das nicht macht.
Ja, also ich glaube, bei uns in Russland ist das auch nicht typisch. Also ich habe generell noch nie jemanden erlebt, dass der irgendwie einem zum Geburtstag gratuliert hat, bevor der Geburtstag eigentlich da ist. Das ist halt genauso, als würde man halt zu der schwangeren Frau gehen und sagen, so, ja, Glückwunsch zum Kind.
Ja.
Also, keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach in Deutschland auch einfach noch mit Aberglauben verbunden.
Wirklich.
Aber ich habe da an sich irgendwie nie Erfahrungen mitgemacht. Meistens sagt man dann ja eigentlich auch einfach nur, feier schön. Aber beim 29. Februar würde ich mir da tatsächlich, glaube ich, relativ wenig Sorgen machen. Ich würde, glaube ich, auch eher dazu tendieren, dass es der 1. März wird, weil es dann einfach der Tag nach dem 28. ist. So will ich das einfach dann sehen.
Ja, genau. Es gibt jetzt auf jeden Fall Hörer, die denken, ja, aber der 28. ist halt der Tag vor dem 29. Aber das macht gar keinen Sinn. Ha!
Ja.
Habt ihr euch nämlich selber ausgetrickst.
Von daher, der 1.
März. Der 28. ist ja der Tag vor dem 1. Das wollte ich sagen. Habt ihr euch nicht selber ausgetrickst? Es ist trotzdem schwachsinnig, was ihr denkt. So nämlich.
Ja, aber es ist ja egal, ob das der Tag vorm 1. ist, weil es ist ja ausschlaggebend, dass man am Tag nach dem 28. geboren wurde.
Ja, eben. Das ist einfach, ja, und ich bin auf deiner Seite, ich nehme nur halt die Rolle des Gegenspielers. Ja, es ist aber auch ausschlaggebend, dass man am Tag vor dem 1. geboren ist. Ich weiß, ich bin ja auf deiner Seite. Werd nicht sauer auf mich. Ich sage dir nur, was gewisse Leute eventuell dir entgegen würden. Also, aber es sind halt Schwachköpfe.
So jemand wie du, der einfach gerade in Diskussionslaune wäre.
Ich bin ja nicht in Diskussionslaune, ich bin auf deiner Seite. Aber ich muss ja, ich helfe dir ja, indem ich dich darauf preppe, was Gegner deiner These sagen könnten.
Das ist genauso wie das Gespräch, was wir noch in Düsseldorf hatten.
Das Gespräch, das wir noch in Düsseldorf hatten.
Mit der sexuellen Orientierung.
Hm?
Ist egal.
Okay. Lass uns jetzt einfach so ohne
Erklärung im Podcast stehen. Lass uns einfach jetzt so stehen. Ja, die Leute können sich einfach mal so selber Gedanken darüber machen, was das eigentlich bedeutet.
Genau. Du hast eine Entscheidung getroffen.
Bitte was?
Über das Gespräch in Düsseldorf?
Ja, habe ich.
Okay. gibt's noch mehr Google Maps Features, die wir vorstellen wollen? Weil das ist eine ziemliche Google Maps schräger 29. Februar Folge geworden.
Also, was ich halt auch ziemlich nice finde, oder was ich halt eigentlich auch sehr gern benutze, man kann halt auch ein Adressbuch bei Google Maps anlegen.
Wie meinst du?
Du kannst halt deine Arbeitsstätte eintragen.
Ach so,
ja. Also wo du arbeitest. Und als ich zum Beispiel immer gependelt bin, hat mir mein Handy immer die, ich konnte halt angeben, wie viel Uhr ich auf der Arbeit sein muss, dann hat mir mein Handy immer vorher angegeben, wann ich losfahren müsste und beziehungsweise wie lange ich jetzt von Arbeit nach Hause oder von nach Hause zur Arbeit brauche.
Also du müsstest losfahren. Du hast jetzt auf dein Handy geguckt, dich im Bett nochmal umgedreht und gedacht,
ja, you ain't right. Das ist ja auch kein Feature, was einen dazu zwingt, zur Arbeit zu gehen, aber dann kann man zumindest so einen geschätzten Wert haben, wie lange man dann zur Arbeit braucht. Du kannst dann halt auch dein Zuhause natürlich eintragen.
Hast du für deine, ja, kannst du? Okay, du warst noch nicht fertig, sorry.
Dass du dann halt einfach nur noch sagst, ja, navigiere nach Hause. Dann navigiert ihr einen halt nach Hause. Und man kann dann halt auch entsprechend natürlich wichtige Orte eintragen oder dann halt eine Kontaktliste quasi mit Adressen machen für Freunde.
Ja, ich habe halt meine normalen Kontakte mit Adresse hinterlegt. Und wenn ich Google Maps aufmache, dann sieht er halt direkt meine Kontakte auf Google Maps
drauf. In deinem Telefonbuch dann.
Ja, genau. Was dann auch insofern praktisch ist, als dass ich in Google Maps selber, in Google Maps nach einem Kontakt suchen kann und mich direkt zu dem Haus vom Kumpel navigieren
lassen
kann.
Also gibst du dann einfach nur den Namen ein?
Ja, genau.
Das ist gut, weil...
Weil Google dann alle Daten hat. Das ist gut.
Ja. Wenn du nach dem Geburtsdatum und die Adresse eingibst, dann ist es auf jeden Fall, bis auf der sicheren Seite, kannst du auch sagen, dass sie dann anrufen soll.
Ja. Hey Google, sag Arthur, dass ich losfahre.
Das Handy hat nicht reagiert.
Nee, ich glaube
nicht. Hat ich gerade aber so angehört.
Ja.
Noch interessante Orte, ja, eigentlich das Typische, was eigentlich auch mega nice ist, wenn man irgendwo unterwegs ist, kann man ja auch einfach auf Maps gehen und dann quasi Thema Shopping, Frühstück oder Mittagessen oder so eingeben, dann zeigt er halt alle Orte an mit Bewertungen und viele Leute pflegen dann auch ja Fotos mit der Speisekarte.
Ja, dass stimmt, das finde ich auch.
Weiß, was da immer so ist. Und manchmal ist es auch echt witzig zu lesen, was die Leute für Kommentare dazu
schreiben. Ich wollte gerade sagen, ich finde auch ehrlich gesagt manchmal so als netten Zeitvertreib, wenn du irgendwie in der Bahn oder so sitzt in einer fremden Stadt, einfach mal Bewertungen von, also meistens so, am besten sind die ein oder zwei Sterne Bewertungen.
Ja. Aber das ist halt auch so, man fährt dran vorbei oder man geht dann da dran vorbei oder wartet länger als man möchte und dann erkennt Google das und dann schickt die dir einfach so eine Anfrage so von wegen so, ja, du hast du dich hier aufgehalten, genau, hast du diesen Ort besucht und dann kannst du halt eine Bewertung abgeben. Und am geilsten sind dann halt wirklich die Leute, bei denen ich halt vermute, dass die U40 oder U50 sind.
U40 oder U50?
Ne, U40 oder U50.
Ah. Ist das nicht... Das mit Ü40 schon abgedeckt?
Ja, weil ich will halt nicht alle zwischen 40 und 50 in ein Fass stecken.
Okay.
Weil da spalten sich so die Gemüter teilweise. Ne? Die sind dann halt technikaffin und die anderen halt nicht.
Alles klar.
Was die eigentliche Quintessenz ist, ist halt mega witzig, wenn Leute dann 5 Sterne geben und dann aber dazu schreiben, ja, ich gehe da morgens immer nur zur Arbeit vorbei. Was halt auch mega witzig ist, das gleiche hast du ja bei den Amazon Reviews. Wenn Leute Fragen stellen.
Ich hasse das.
Und dann stellen halt manche Fragen, Leute eine Frage dazu und die Leute werden halt aufgefordert, weil die das Produkt gekauft haben, so von wie so, kannst du da vielleicht helfen?
Hast du das schon mal gehabt?
Dass ich da eine Frage gestellt habe?
Nee, oder dass du angefragt wurdest, um die Frage zu beantworten.
Ja.
Ich auch. Ich verstehe, warum Leute so antworten, weil halt wirklich die Frage ja so gestellt ist in der Mail, so können sie diese Frage beantworten.
Ja.
Aber dass Leute wirklich so dämlich darauf antworten manchmal.
So für,
gib mir richtig auf den Sack.
Weiß ich doch nicht, frag doch einfach den Verkäufer.
Ja.
Das Witzigste war ja dann tatsächlich, als ich gesehen habe, und da habe ich einen Screenshot auch in die Gruppe geschickt, von wegen so, ja, kann ich mit den Socken meinen Rolls Royce fahren? Also ich weiß halt nicht, was das für eine Frage war.
Ich verstehe die auch nicht.
Aber die Antworten dann drauf waren halt noch komischer. Die Leute, die fühlen sich dadurch ja auch irgendwie provoziert.
Ja. Es ist halt von Anfang bis Ende so ein bisschen komisch.
Also diese Fragen-Antwort-Funktion, also es wäre halt tatsächlich klüger, wenn dann nur die Verkäufer drauf antworten könnten.
Hm. Aber wahrscheinlich ist die Funktion deswegen, weil die Verkäufer irgendwie nicht drauf antworten. Oder weil die Erfahrung gemacht wurde, dass Verkäufer nicht immer antworten. Ich sag's halt, wenn du viel verkaufst, dann hast du mit Sicherheit auch nicht die Muße, immer jede Frage zu beantworten. Und es macht schon Sinn, dass das so eine Art Community-Gedanke ist, ne? Aber ich finde, wie gesagt, ich finde diese Mail ist irgendwie ungeschickt gestellt, weil du wirklich so ist, wenn du die Mail nur überfliegst, findest du, könntest man kurz auf den Gedanken kommen, dass dir wirklich jemand persönlich geschrieben hat, ob die Frage, genau. Und deswegen antworten die Leute auch so persönlich merkwürdig dann darauf.
Also wie oft ich auch einfach gelesen habe, dass du da drüber geschrieben, keine Ahnung.
Ja, genau.
Woher soll ich das wissen?
Ja. Das nervt mich halt, wirklich. Ich würde denken, so, Vollidioten.
Und es gab dann halt auch ein Szenario, wo dann, ich weiß nicht, ob ich da dann auch Screenshots davon in die Gruppe geschickt habe, aber da habe ich Rezensionen von einem Hotel in Tschechien gelesen, wo die Leute dann aber richtig pissig, also die Besitzer von dem Hotel, richtig pissig auf die negativen Bewertungen von den Leuten drauf geantwortet haben. Aber auch so richtig, so von wegen, so, ich bin einfach nur enttäuscht und ich möchte nicht mehr, dass du in dieses Hotel reinkommst. Und es gibt mit Sicherheit schon genug Seiten, die dann halt irgendwie so eBay-Kleinanzeigen, irgendwie so Konversationen oder halt Rezensionen oder Gespräche halt sowas reinposten, aber das ist einfach nur so, es ist einfach so mega komisch, wie Leute manchmal im Internet einfach agieren.
Definitiv.
Ich weiß auch, was für Leute das sind, weil ich musste meinem Opa heute nochmal erklären, wie man bei WhatsApp Nachrichten schreibt. Weil
ich will nicht immer über die alte Generation lachen, aber manchmal provozieren die es halt.
Ja, weil das Witzige ist halt, wenn ich meinem Opa eine Nachricht schreibe, kommt halt direkt als Antwort ein Videoanruf. Und dann telefoniere ich halt im Endeffekt sowieso mit ihm per Videochat.
Wo er so das Handy am Ohr hält, ne?
Nee, so die ganze Zeit, wenn das Videochat senden. Das zum Glück nicht. Also okay. Der hält das einfach nur bei sich unter die Nase. Also man kann halt in seine Nase reinschauen. Also unter die Brust, aber man kann halt bei dir so von unten halt reinschauen.
Okay.
Aber es ist halt schon interessant, wie man halt eigentlich mit Dingen groß wird, die für einen einfach irgendwie schon so von der Interaktion selbstverständlich für jemanden sind. Das habe ich zum Beispiel auch bei Computerspielen gesehen, dass es einfach irgendwie viele Funktionen schon standardmäßig da sind, dass es einfach eigentlich gar nicht mehr erklärt wird. Hm. Wenn man zum Beispiel halt das Gamepad von Xbox, Nintendo und PlayStation nimmt, die rechte Seite sind immer diese vier Tasten. Mhm. Und standardmäßig ist eigentlich für jeden klar, bei einem Jump'n'Run-Spiel ist halt die untere Taste halt eigentlich prinzipiell immer fürs Springen da.
Habe ich auch gerade dran gedacht. Als du sagst, untere Taste, dachte ich so, springen.
Es weiß halt jeder. Viereck oder also die linke Taste ist meistens irgendwie die aktive Taste, wo man dann halt entweder bei Mario sprintet und schießt oder mit irgendwas interagiert oder keine Ahnung was. Und die rechte Taste ist,
schießt, glaube ich, bei FIFA.
Und die rechte Taste ist meistens dann so Interaktion oder so. Mhm. Oder die Pfeiltaste nach oben in eine Tür reinzugehen. Und das sind halt einfach so Dinge, die sind für einen für selbsterklärend. Genauso wie halt einfach dieses Eingabefeld, dass sobald man irgendwie sieht, da ist so von wegen Nachricht, dass man da reintippt und dann ploppt die Tastatur erst auf.
Ich verstehe, ja.
Ist bei WhatsApp aber tatsächlich nicht so.
Wie?
Du gehst bei WhatsApp rein und es ist zumindest bei meinem Opa so, dass wenn du einen Chatverlauf öffnest und dann wird halt erstmal nur der komplette Chat angezeigt und die Tastatur ploppt bei dem nicht von standardmäßig auf.
Okay.
Sondern du musst halt erst eine Nachricht reindrücken, damit du eine Nachricht schreiben kannst. Und auch dann ändert sich erst, wenn du was getippt hast, das Mikrofon für die Voicemail zu dem Absenden-Button.
Mhm.
Und das ist aber für uns eigentlich so selbstverständlich, dass mein Opa das auch immer einfach vergisst.
Okay. Ja, gut, da kann ich teilweise nachvollziehen. Aber ich weiß nicht. Also manchmal verstehe ich halt, das ist nicht böse gemeint, aber manchmal verstehe ich halt wirklich die Probleme nicht. Ich verstehe nicht, also du musst ja auf irgendeine Art und Weise, und das betrifft noch nicht mal alte Leute, es betrifft auch manchmal andere Leute, die nicht mit Technik umgehen können. Ich finde tatsächlich, im Verlauf der letzten 15 Jahre ist Technik, hat sich so verschlankt teilweise, dass du die Anwendung im Grunde wirklich ja ohne Anleitung bedienen kannst. Also, wenn du dir so manche App runterlädst, dann weißt du ja intuitiv, was du damit machen musst, ne? Du findest vielleicht versteckte Funktionen so erst später, aber so den Hauptnutzen, der ist ja klar. Und ich verstehe halt nicht, wie man wie man WhatsApp sieht, wenn man es nicht versteht. Also du musst es ja irgendwie in anderer Form sehen, weil du siehst ja das gleiche Bild, klar, ja. Aber entweder dein Kopf funktioniert anders oder du siehst es prinzipiell anders. Irgendwas ist ja anders, dass du es nicht direkt verstehst, und das kann ich irgendwie wirklich nicht nachvollziehen.
Ja, und da gibt's halt, das hat mir meine Mutter mal gezeigt, weißt du, wo es dann auch irgendwie hieß, von wegen, da ist die Mutter halt zu ihrem Sohn gegangen, hat gefragt, wie irgendwie was funktioniert. Nehmen wir halt einfach mal das Beispiel WhatsApp, ne? Wo dann auch mein Opa nicht auf den Chatverlauf drückt, also nicht auf den rechts, sondern einfach, weil da das Foto drauf ist, drückt er auf das Foto drauf.
Das macht mein Opa ständig. Mein Opa, jedes Mal, wenn er in den Chat will, geht er auf das Foto und drückt dann auf diesen Nachrichtenbutton.
Ja, und mein Opa drückt aber halt da drauf oder er hat WhatsApp geöffnet und dann WhatsApp hat ja tatsächlich auch ein Loading Screen, wo dann einfach in der Mitte das WhatsApp-Look ist. Und mein Opa hat halt, während der Ladescreen da war, halt die ganze Zeit auf das WhatsApp-Zeichen drauf gedrückt. Meinst du ja, warum öffnet sich das denn nicht? Weil er halt das nicht gewohnt, also er kennt das halt nicht. Und wenn du dann aber ein Kleinkind halt hast, ne, und ihm einen Löffel in die Hand drückst oder eine Gabel, wird er halt auch nicht instinktiv wissen, wie es eigentlich optimal ist, einen Löffel oder eine Gabel zu halten. Das muss man halt auch erstmal jemandem beibringen.
Ja, ich weiß, aber...
Und mein Opa sagt dann halt auch immer, und das ist dann auch ein irgendwie traurig, dass er dann einfach, man erklärt es ihm, aber er ist halt nicht so oft am Handy und man schreibt, also es schreiben ihm auch nicht so oft Leute wie einem selbst, und dann vergisst er das halt einfach nach 2-3 Tagen wieder. Und das ist dann halt wieder so der Punkt, wieso dann die ältere Generation wahrscheinlich auch nicht abgeholt wird. Weil man zeigt es denen, und dann, wenn man es nach einer Woche lang zur Seite legt, und das kann man halt, glaube ich, mit sämtlichem Unikram oder mit sämtlicher Matheaufgabe oder sowas, die man halt einmal angeschaut hat und dann nochmal nach einer Woche nochmal versucht, das Gleiche zu machen, dann vergisst man es halt einfach.
Ja. Ja, wie gesagt, ich finde halt, also mein Argument ist halt, also ich kann nachvollziehen, was du sagst, mein Argument ist halt einfach, ich finde es ist immer intuitiver geworden. Ne?
Ist es, klar.
Ich verstehe auch bei Fernsehfernbedienungen, es gibt eine gewisse Reihe von Tastaturen, das sind meistens die unten auf der Tastatur sind,
ja.
die mehrere Funktionen haben, wo ich selber nicht direkt wüsste, was das für Funktionen sind. Ne?
Die man eigentlich auch nie benutzt.
Genau, aber diese großen Buttons, dieses lauter, leiser und dieses an-aus, die auch ja teilweise, wo der an-aus auch rot hervorgehoben ist,
ja.
Dass man das auch nicht immer direkt checkt, verstehe ich auch nicht, muss ich sagen.
Ja, also da kann ich halt nur sagen, eine Unternehmen, was halt wirklich die Fernbedienung perfekt für alte Leute eigentlich ausgelegt hat, wo man eigentlich nur ein bisschen das Design ändern müsste, ist die Amazon-Fernbedienung, also der vom Amazon Fire TV Stick. Da hast du halt wirklich nur die paar Tasten, also 6 Tasten im Kreis zum Schalten, und das war's. Und das ist dann tatsächlich, das ist eigentlich eine Fernbedienung, die mit dem Fernseher eigentlich standardmäßig mitgehen müsste, meiner Meinung nach.
Wirklich. Vielleicht heißt das aber auch, dass Hersteller von Produkten, beziehungsweise besonders von solchen Produkten, doch nochmal an ihrer Software und so weiter arbeiten müssen, damit, also die wollen es ja so entwickeln, dass es intuitiv ist.
Ja.
Also Anleitungen an sich sind ja gefühlt in den letzten Jahren auch komplett verschwunden. Ne?
Ja.
Ich weiß noch, also früher, wenn du Produkte ausgepackt hast, die kamen ja immer mit so einem richtigen Stapel von Anleitungen, und wenn du dir ein neues Handy inzwischen kaufst, ne, dann ist es ja wirklich ganz, ganz gering, was du überhaupt noch davon hast. Ne?
Ja, meistens ist ja schon digital auf dem Handy drauf.
Das, genau, das einmal, ja, aber das zeigt ja auch, also wenn du keine Anleitung brauchst, sondern wenn du die Anleitung wirklich digital auf dem Handy hast, also wo du aktiv Suche auf dem Produkt selber betreiben musst, um die Anleitung zu finden,
ja,
dann zeigt das ja eigentlich, dass es so geworden ist, dass es intuitiv schon funktioniert. Und vielleicht, ja, klar, vielleicht müssen die einfach dann doch noch mehr daran arbeiten, um das intuitiver zu gestalten.
Was ich halt tatsächlich vermisse, und das ist so enttäuschend eigentlich, wenn man Computerspiele kauft, war früher halt immer so ein Benutzerhandbuch mit dabei. Weißt du, wo dann auch irgendwie so eine Backstory erklärt wurde, wo dann die Anleitung ist, so eine Skizze vom Controller, wo dann draufsteht, was welche Taste halt macht. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein Switch-Spiel kauft, ist das halt so eine Rohling, die eine Größe hat von einer DVD, vielleicht ein bisschen was kleiner. Und wenn du das dann halt aufmachst, ist da einfach so eine kleine Mini-SD-Karte drin, und das Ding ist halt ansonsten innen drin leer.
Ja.
Und es ist einfach nur so enttäuschend, wenn man jetzt heutzutage etwas kauft und da ist einfach nicht mal so ein kleines Heftchen mit dabei, in dem man mal rumblättern kann, während das Spiel einfach Updates machen muss, weil das ist halt auch nochmal mit dabei.
Der Gedanke, der mir gerade kommt, war einerseits Game-Konsolen, aber was ich noch besser finde, was mir gerade eingefallen ist, ist Musikanlagen. Weil ich weiß auch früher, als ich meine große Musikanlage bekommen habe, da war halt auch eine Anleitung dabei, inklusive so, ja, was total basic ist, wo Kassetten reinkommen und CDs und wie du den CD-Wechsel benutzt und so weiter, wie die Fernbedienung funktioniert. Und heute hast du diese kleinen Bluetooth-Boxen, die ja im Grunde noch mehr Möglichkeiten, also fast mehr Möglichkeiten haben, wenn du über Klinke machen kannst oder über Bluetooth oder was auch immer, und wo du vielleicht eine Taste über jemanden, den auch du einmal drauf drückst oder einen Doppelklick oder lang drauf drückst, mehrere Funktionen hat, aber wo die Anleitung einfach auch gar nicht dabei ist, sondern wo einfach vorausgesetzt wird, du wirst schon ausprobieren, ob du Doppelklick oder einen Einzelklick drauf machen musst.
Oder wo dann halt einfach so ein Häppchen dabei ist mit einem QR-Code und dann sollst du das erstmal scannen und dann kannst du dir auch erstmal das Ganze anschauen.
Ja.
Und das ist auch so, das fand ich zum Beispiel mega geil, als ich mir das neue Auto gekauft habe, da ist halt noch standardmäßig ein Benutzerhandbuch dabei und man freut sich halt einfach, das Auto zu fahren, ja, aber man kann halt nicht durchgehend das Auto fahren oder man kann sich auch nicht einfach nur ins Auto reinsetzen und dann halt die ganze Zeit nur irgendwelche Tasten drücken. Und da finde ich das halt zum Beispiel auch geil, sich einfach zu Hause hinzusetzen, einfach mal durch das Benutzerhandbuch zu blättern und zu gucken, was ist da eigentlich so für geile Funktionen noch so mit drin sind.
Ich habe auch ein dickes Benutzerhandbuch im Auto, habe es auch noch nie gelesen, glaube ich. Also ich habe einfach mal nachgeguckt, was bedeutet, wenn die Lampe blinkt.
Genau. Aber auch das ist halt schon zum Beispiel schon, also bis auf den Moment, wenn die Lampe halt blinkt, das ist dann kein geiler Moment, danach zu schlagen. Aber so an sich, wenn man einfach die Vorfreude auf irgendwas hat und bevor man das irgendwie benutzen kann, dass man da halt vorher in dem Benutzerhandbuch rumblättern kann und mal nachschauen.
Also deine deine Stimme ging noch nicht runter, ich glaube, du wolltest was sagen.
Das ist halt schon ganz geil.
Okay. Aber deine grundsätzliche Regung ist quasi, wenn die Lampen an sind, nicht fahren. Außer die Frontstrahle.
Bitte?
Außer die Frontstrahle. Manchmal kann man auch besoffen
fahren. Die Grundregel ist ja eigentlich die, dass wenn es ein gelbes Lämpchen ist, kann man halt bis zur nächsten, also bis zum nächsten Punkt, wo man halt hin muss, oder bis zum Ziel noch fahren. Mhm. Also nach Hause oder so.
Das war eigentlich mehr eine Witzfrage, aber gut, dass du es erklärst.
Danke. Und die roten Lampen bedeuten tatsächlich, dass man dann halt am besten ranfahren sollte.
Also gelb heißt fahren, rot heißt stehen.
Bitte?
Gelb heißt fahren, rot heißt stehen.
Genau. Wie bei der Ampel. Und grün, deswegen ist auch die Lampen, sind auch die Strahle zum Beispiel für Frontlicht und so auch grün. Bedeutet, das ist gut.
Okay. Möchtest du jetzt mit einem cleveren Übergang zum Ende der Folge einleiten?
Weißt du, was auch gut wäre?
Das Ende?
Genau. Und was kommt nämlich am Ende?
Ein Plug.
Ja, das hält das Ende, ja. Weißt du, wo man das, also, keine Ahnung, muss ich das jetzt machen? Das wüsstest du, was pluggen? Ich denn jetzt pluggen könnte?
Du könntest unseren hausgemacht.podcast Instagram-Handle pluggen.
@hausgemacht.podcast.
Ha,
bei Instagram? Der Sleeper-Account.
Ha, Sleeper-Account.
Ja, das ist
ganz halt. Und heute stehen wir auf der Überwachungsliste des Verfassungsschutzes.
Vielleicht kriegen wir dann noch ein paar Hörer.
Die hören nicht eine Folge von uns an und dann hört selbst der Verfassungsschutz auf.
So, jetzt wissen wir, warum das Sleeper ist.
Oh, burn. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge besser. Ciao.
Ciao.